Inforadio, das Forum mit Harald Asel.
Einen schönen guten Tag. Unübliche Zeiten bedingen auch ein unübliches Format. Willkommen zu einem anderen Forum als sonst. In der Erstausstrahlung live und nach der Regierungserklärung des Bundeskanzlers in der noch laufenden Sondersitzung des Deutschen Bundestages. Es wird viel berichtet in diesen Tagen, viel analysiert und spekuliert. Die Nachkriegsordnung ist zerbrochen, heißt es. Und damit meinen wir in Westeuropa ja immer Nachkrieg nach dem Zweiten Weltkrieg. In anderen Teilen Europas gibt es in der Zwischenzeit schon eine Menge anderer Kriegserfahrungen. Mitten in diese Atemlosigkeit hinein wollen wir in den kommenden Minuten bis zur vollen Stunde Raum zum Nachdenken anbieten. Und dafür ist bei mir zu Gast Dmitri Stradiewski, Historiker, Politologe, Vorsitzender des Osteuropa-Zentrums Berlin. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, guten Tag. Soweit wir der heutige Tag alles gut bezeichnen können.
Es ist sicherlich für einen Wissenschaftler nicht leicht, quasi unter Breaking-News-Bedingungen zu arbeiten. Schon gar in Ihrem Fall, wenn Sie eng mit der Region verbunden sind, in der es brennt. Was sind Ihre Gedanken im Moment?
Ja, ich bemühe mich immer, das bisschen einzuordnen und sacken zu lassen. Ja, also die haben Rechte. Also zum Ersten bin ich gebürtiger Ukrainer. Teile meiner Familie sind immer noch in der Ukraine. Ansässig auch die ganze Verwandtschaft meiner Frau. Meine Freunde sind momentan da. Alle sind momentan auch in die Kämpfe eingezogen. Und von anderer Seite bin ich auch Europäer, also ich bin schon seit langem in Deutschland zu Hause und da denke ich auch mit der europäischen Dimension und nicht allerletzt bin ich auch Fachhistoriker und Politologe. Und das ist natürlich immens schwer, hier alles einzuordnen. Also meine ersten Gedanken oder meine ersten Gefühle waren in gewisser Weise Hoffnungslosigkeit und auch Hilflosigkeit. Ich war absolut fassungslos, weil ich hautnah gespürt habe, dass wir ab dem 24.02. ab diesem fürchterlichen Tag des Überfalls auf die Ukraine in einem anderen Zeitalter leben. Mhm. Alle politikwissenschaftlichen Analysen aus der Expertengemeinschaft, die wir in diesen Tagen und Monaten produziert haben, verschiedene Entspannungskonzepte, Dialogbereitschaft, wie weit wird Putin gehen und so weiter und so fort. Sie waren auf einmal obsolet. Wir haben uns geirrt, ich habe mich geirrt und wir müssen jetzt leider feststellen, dass Putins Handeln jeder Logik und jeder Rationalität entbehrt.
Da will ich gleich nochmal drauf kommen, weil Sie sagen, wir haben uns geirrt, ich habe mich auch geirrt. Wo haben Sie bis vielleicht Mitte dieser Woche noch an andere Lösungen geglaubt, auch weil Sie über Jahre und Jahrzehnte sich wissenschaftlich mit der gesamten Region befasst haben?
Ja, uns war natürlich im Klaren, dass Putin und sein Umfeld, also die ganze Führungsriege in Russland mit der aktuellen Weltordnung unzufrieden ist. Das hat Putin, Lavrov und andere führende russische Politiker unmissverständlich zur Sprache gebracht. Und mit dem Ziel, die bestehende Weltordnung zu ändern oder wenigstens im russischen Interesse nachzujustieren, kam es zu diesem Muskelspiel, zu Aufbau von großen Drohkulissen an der russisch-ukrainischen Grenze und auch an der belarussisch-ukrainischen Grenze. Und ich habe einfach damit gerechnet, dass Putin ab einem bestimmten Zeitabschnitt doch die Situation ein bisschen zurückdreht. Also es gab viele Möglichkeiten, hier auch das Gesicht zu wahren und weiter zu verhandeln. Aber es hat sich so ergeben, dass Putin völlig unberechenbar ist. Also ich habe mich ganz viel mit verschiedenen Einflussgruppen und Seilschaften in der russischen Regierung auseinandergesetzt. Ich habe ununterbrochen vom sogenannten Putin-Zentrismus gesprochen als negativ gefärbter Begriff und immer und wieder behauptet, Putin habe nicht alleinige Entscheidungsträger. Es gibt auch weitere Interessen und Putin habe die Rolle eines Moderators übernommen, um diese Interessen zu befriedigen. Und auf diese Palette könnte man spielen.
Und das scheint jetzt offensichtlich auch eine Fehleinschätzung auch von Ihnen gewesen zu sein.
Ja, das stimmt. Also nach der Sitzung des Sicherheitsrates Russland, die Sitzung wurde live übertragen, haben wir alle hautnah erlebt, die ganze Welt, wie machtlos diese scheinbar große und einflussreiche Figuren im Putin-Umfeld ist. Also die ganze Entscheidung trifft momentan eine Person und wir wissen zum unserem großen Bedauern ganz wenig, was im Kopf dieser einer Person passiert.
Wir haben ja immer wieder in den letzten Tagen auch in deutschen Medien, auch in sehr seriösen Medien, den Satz vom Unberechenbaren, dem wahnsinnigen Wladimir Putin gehört und gelesen. Gibt es möglicherweise doch eine Rationalität in seinem Handeln, die wir im Moment vielleicht gar nicht wahrnehmen?
Ja, das lässt sich ganz schwer erkennen. Also angefangen mit der Anerkennung der separatistischen Gebilden, sogenannten Donetsker und Luganske Volksrepubliken, hat Putin einfach Strich über seine ganze Strategie gemacht. Zuvor hat die russische Führung 8 Jahre lang im Ukraine-Konflikt nach der Annexion der Krim eine mehr oder minder klare Strategie verfolgt. Also aus der Perspektive des Völkerrechts war es natürlich absolut völkerrechtswidrig, aber wenigstens ja, also relativ logisch. Russland bzw. Moskau hat immer behauptet, wir seien keine Konfliktpartei, wir seien friedensstiftende Macht und wir wollen, dass die Ukraine Minsker Vereinbarung umsetzt. Und das Minsker Abkommen, das im Wesentlichen zu Ungunsten der Ukraine ausfällt, das hat Ukraine immer und wieder betont, war eigentlich ganz starkes Argument bei Kreml. Und dann kam die Anerkennung und jetzt kommt der Krieg. Das heißt also, alle Karten sind auf einmal vom Tisch.
Ich würde gerne, weil Sie ja auch Historiker sind, auf diese ganzen historischen Narrative kommen. Sind die zum Teil nur vorgeschoben oder glauben beispielsweise in Russland viele daran, dass, wie Wladimir Putin in seiner Rede an die Nation am Montag meinte, die Ukraine ein integraler Bestandteil unserer eigenen Geschichte, Kultur und unseres spirituellen Raumes ist? Es ist auch manchmal das Wort vom dreieinigen Russland, das ist ja theologisch extrem überhöht, zu hören. Also ist das nur eine Verbrämung eines aktuellen Machtanspruchs oder gibt es, wenn wir auch in die Geschichte gehen, auf russländischer Seite möglicherweise solche Narrative, die sich auch über den kleinen Kreis von Putin und seinen Anhängern hinaus vertreten lässt?
Ja, das muss man immer in einem bestimmten zeitlichen Kontext betrachten, also je nachdem. Also wenn es zur Zuspitzung des Ukraine-Konfliktes kommt, wie es 2014 der Fall war oder jetzt 2022, werden diese Narrative ganz stark durch Propagandamedien präsentiert. Und es steigt natürlich die Zahl der Menschen, die Zahl der Russen, die daran glauben. Aber wenn wir das aus der historischen Perspektive betrachten, obwohl es natürlich also kein historischer Fakt ist, eine Rechtfertigung für eine Aggression ist in der Gegenwart. Aber selbst wenn wir das unter dem historischen Blickwinkel betrachten, ist die sogenannte Kiewer Rus, ein Fürstentum aus dem 9. und 10. Jahrhundert, der mittelalterliche Vorläufer der heutigen Staaten Russland, Belarus und der Ukraine. Das ist eine Art Wiege von diesen drei heutigen unabhängigen Staaten, aber ungefähr seit dem 14., 15. Jahrhundert entstanden auf dem Gebiet der heutigen Ukraine mehrere unabhängige Staaten und Fürstentümer. Das heißt also, die Unabhängigkeitsbestrebungen des ukrainischen Volkes, soweit wir natürlich also in Bezug auf das Mittelalter mit solchen modernen Begriffen operieren können.
Also wer ist der Volk? Wer ist der Volk oder wer sind die leitenden Gruppen, die Eliten, die das dann wollen und so? Das ist ja in der Tat für das Mittelalter ganz schwer festzuhalten.
Ja, aber wir können natürlich, also wir kennen das aus den Primär Quellen, dass bereits auf diesem Gebiet zur Gründung von unabhängigen Staaten gab. Das heißt, das war nicht immer das Russische Reich oder einfach so also ein Zweig oder Untervolk in Gänsefüßchen, also vom großrussischen Volk, das stimmt nicht. Ukrainer haben damals über alle Merkmale eines eigenständigen Volkes verfügt. Das heißt, eigene Sprache, eigene Kultur, Sittentum, Bräuche und so weiter. Das ist also seit mindestens 14. Jahrhundert können wir eigentlich vom ukrainischen Volk als Volk in unserem modernen Verständnis sprechen. Darüber herrscht in der Wissenschaft schon seit langem Konsens. Also deshalb sind Putins Behauptungen und alle diese Propagandafloske, die momentan jetzt verstärkt in Russland im Umlauf sind, absolut nachgeschoben.
Und es gab natürlich auch im Zusammenhang mit der polnisch-litauischen Adelsrepublik Organisationsformen, die ukrainische Selbstständigkeit auch deutlich werden ließen. Weil Sie das eben gerade angesprochen haben, es hat ja in der Vergangenheit immer so, auch in westlichen Medien, immer so die Geschichte gegeben, naja, im Westen des Staatsgebiets von der Ukraine, da ist ein starkes ukrainisches Selbstbewusstsein. Im Osten sprechen sehr viele Leute Russisch. Ich habe vorhin schon mal die Formulierung russländisch verwendet statt russisch, um einen Unterschied zu machen zwischen Staat und Ethnie. Dmitri Stratjewski, wie ist das denn, wenn wir bei Völkern von Russen und Ukrainern in der Ukraine reden? Ist da das Unterscheidungsmerkmal die Sprache oder sind eben auch russisch sprechende Ukrainer heute auch durch diesen Angriff nochmal verstärkt? Verstehen die sich als Teil der ukrainischen Nation?
Ja, ohne Wenn und Aber. Wir müssen einfach von einer historischen Zäsur reden. 2014, Annexion der Krim und Kämpfe in der Ostukraine. Davor war die Ukraine wirklich geteilt. Das könnte man auch anhand von Wahlergebnissen verfolgen. Westen und Zentrum der Ukraine haben immer anders gestimmt und andere Politiker und Politiker gewählt als Osten und Süden der Ukraine. Und auf einmal war diese Teilung weg. Also bereits Mitte 2014 kam es zur Konsolidierung des Volkes. Und was wir momentan in Russland im Kampf gegen Russland beobachten, auf dem ukrainischen Boden, wir sehen einfach beispiellose Konsolidierung des Volkes. Also Ukraine rücken noch stärker zusammen, als in der Vergangenheit der Fall war. Also offizielle Amtssprache in der Ukraine ist selbstverständlich ukrainisch, aber momentan werden in der ukrainischen Armee viele Befehle auf Russisch gegeben, weil mehrere Offiziere Russisch-Muttersprachler sind. Also beide Sprachen sind im Umlauf und die erbitterten Kämpfe laufen momentan in Charkow, in einer Stadt, wo die Russen, ethnische Russen, fast nicht die Minderheit, sondern die Mehrheit der Bevölkerung sind. Aber sie fühlen sich als Ukrainer, als ukrainische Staatsbürger und sie verteidigen ihre Heimat unabhängig davon, welche Ethnie sie gehören und welche Sprache sie im Alltag sprechen.
Da hat für mich jedenfalls die Präsidentschaftswahl 2019 ein gutes Zeichen gegeben, weil nämlich, ich sag mal, rechtsaußennationalistische und Kandidaten, die sich stärker an Russland anlehnen wollten, ziemlich abgestraft worden sind. Da wurde dann schon deutlich, dass mit 2014 und der Annexion der Krim sich etwas verändert hat im Selbstbewusstsein und im Verständnis auch vieler Ukrainer. Ist dieses der Sieg von Wladimir Selenskyj ein Zeichen, ein genaues Zeichen dafür, dass eben dieser Prozess fast unumkehrbar geworden ist im Selbstverständnis der ukrainischen Nation?
Ja, aber wenn wir auch also die Ereignisse vor der Wahl Selenskyj zum ukrainischen Präsidenten unter die Lupe nehmen, bereits 2015, also bei der Parlamentswahlen, ist der stärksten, das will ich betonen, der stärksten nationalistischen Partei in der Ukraine nicht gelungen, ins Parlament zu ziehen. Bereits seit 2015 gab es keine nennenswerten nationalistischen Politiker und überhaupt keine politischen Parteien im ukrainischen Parlament. 2019, Selenskyj-Wahl zum Staatspräsident der Ukraine, hat natürlich diese Tendenz schon eindeutig verstärkt. auch in den westlichen Regionen der Ukraine wurde ein ukrainischer Politiker jüdischer Herkunft, Russisch-Muttersprachler und in Kryvyi Rih in der Ukraine, in der Ostukraine, praktisch also mit bis zu 80% Mehrheit der Stimmen gewählt. Also selbst Westukraine, deren Identität teilweise anders ist oder ihren Alltag, haben diesen Politiker zum ukrainischen Präsidenten gewählt. Das heißt, alle Vorurteile, alle nachgeschobene falsche Argumente, die früher das ukrainische Volk getrennt haben, waren schon auf einmal weg. Bereits 2019 haben wir schon die ukrainische Nation im Sinne der politischen Nation erlebt.
Sie hören kein übliches Forum im Inforadio, ein langes Gespräch mit dem Historiker und Politologen Dmitri Stratjewski, Vorsitzender des Osteuropa-Zentrums in Berlin. Zu dem Zeitpunkt unseres Gespräches live am Sonntagmittag, ich sage das auch für alle, die uns später als Podcast oder in der Wiederholung hören, zu diesem Zeitpunkt läuft die Bundestagsdebatte noch. Und in der Regierungserklärung hat Kanzler Olaf Scholz formuliert, es ist eine Zeitenwende, die Welt danach ist nicht mehr die Welt davor. Wir werden sicherlich darauf zurückkommen, wo wir festhalten können, was sich tatsächlich konkret für die Zukunft verändert. Aber Dmitri Stratjewski, wie haben Sie eigentlich in den letzten Wochen die Debatte in Deutschland, die Debatte unter anderem um Waffenlieferungen oder um die Frage von SWIFT wahrgenommen, als jemand, der als deutscher Staatsbürger immerhin aus der Region kommt?
Ja, das kann ich sozusagen als viele Perspektiven betrachten. Mir ist auch die deutsche Friedenspolitik ganz stark bewusst und liegt mir auch ans Herzen. Ich fühle mich selbst als Teil der deutschen Friedensbewegung und ich habe mich in den vergangenen 25 Jahren im Bereich deutsch-russischer Verständigung engagiert. Also ursprünglich war ich gegen die Waffenlieferung an die Ukraine, auch aus bekannten historischen Gründen. Aber jetzt erlebe ich diese Kehrtwende in der deutschen Außenpolitik und auch Friedenspolitik. Das ist wirklich unglaublich und unbeschreiblich. Deutschland liefert Waffen ins Kriegsgebiet inmitten eines Krieges. Und in meinen Augen wird nicht nur Russlandpolitik der Bundesregierung auf Prüfstand gestellt, sondern es gibt die alte Russlandpolitik Deutschlands als sich de facto nicht mehr. Also wir erleben wirklich eine völlig neue Zeit und wir haben praktisch ein unbeschriebenes Blatt. Also wir müssen uns festlegen, wir müssen überlegen, wie wir uns gegenüber Russland verhalten, auch künftig, also nachdem dieser Krieg oder wenigstens akute Phase des Krieges vorbei ist.
Wenn Sie das hören, was der ukrainische Botschafter Andriy Melnyk heute früh zu den geplanten Waffenlieferungen gesagt hat, endlich sind die Deutschen erwacht und haben begonnen, richtig zu handeln. Da wurde ja in der Vergangenheit immer ein Unterschied gemacht, sozusagen zwischen deutschen Positionen und anderen Positionen in Europa. Das war lange Zeit die Chance, Kanäle des Gespräches aufrecht zu erhalten. War das eine große Illusion, an der auch Wissenschaftler beteiligt waren? Oder war das eben auch der Stand der Politik vor noch bis sagen wir mal, Anfang der Woche?
Als Illusion würde ich das nicht bezeichnen. Also in der Tat, also die Partei, die keine Waffen liefert, hat natürlich bessere Karten und bessere Gesprächskanäle und kann auf einer breiter Klaviatur spielen, also mit im Gespräch mit einer anderen Partei. Das ist natürlich eine Besonderheit, das ist A und O der Außenpolitik. Aber wir haben uns allergiert, wir haben uns alle fehlkalkuliert und die Fehler müssen ziemlich schnell korrigiert werden. Und was wir jetzt erleben, was auch Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung ganz deutlich zum Ausdruck gebracht hat, das ist der Anfang des neuen politischen Handels als sich. Das ist praktisch also Umbewertung des ganzen Russlandkurs Deutschland in den vergangenen 30 Jahren. Also deshalb, man muss natürlich etwas flexibel sein und situationsbedingt handeln. Wir haben jetzt diese Situation. Wir haben Angriffskrieg im Herzen Europas und wir wissen ganz genau, wer Angreifer ist und wer Opfer des Angriffes ist. Also deshalb finde ich jetzt Waffenlieferung an die Ukraine für ein völlig legitimes Mittel, um diesen Angriffskrieg nach Möglichkeit zu stoppen.
Und auch um dafür zu sorgen, dass Putin sozusagen seinen Erfolg oder Misserfolg dieses Krieges im eigenen Land zu spüren bekommt. Denn das Ganze hat ja auch eine innenpolitische Dimension. Und man kann zumindest jetzt schon merken, dass die ursprüngliche Vorstellung, große Teile der ukrainischen Armee desertieren und die Städte geben sich freiwillig in die Hände eines neuen Regimes, ja schon nach 4 Tagen offensichtlich hinfällig geworden ist. Schwächt das Putin auf längere oder auch auf kürzere Sicht innerhalb der russländischen Organisationsformen?
Ja, das ist eine gute Frage, die sich momentan sehr schwer beantworten lässt. Also wir wissen wirklich nicht, wie groß die Unterstützung Putins im russischen Inland ist. Also wie viel russische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger bereit sind, mit Putin in diesen Krieg zu ziehen. Und zwar auf Dauer. Wir haben einige Umfragen, wir haben auch Umfragen vom unabhängigen Forschungszentrum Levada. Aber momentan kann dieses Zentrum natürlich sehr eingeschränkt ihre Arbeit in Russland fortführen. Deshalb verfügen wir in meinen Augen über kein zuverlässiges Zahlen- und Datenwerk, um bestimmte Schlüsse zu machen. Wir wissen einfach nicht, also wie die russische Gesellschaft tickt und wir sehen immer nur einen Teil der Gesellschaft. Zum Beispiel also diejenigen, die in diesen Tagen auf die Straße gehen und protestieren. Aber wie groß ist diese Gruppe? Was passiert in Köpfen von Menschen, die einfach vor ihrem Fernsehgerät in russischen Wohnzimmer in der Provinz sitzen und sich vielleicht darüber Gedanken machen, ob der Sprecher des Staatsfernsehens recht hat, ob es sich wirklich lohnte, unser ukrainisches Brudervolk anzugreifen und meine Tante, die zum Beispiel in Kharkiv lebt, mit schweren Artillerie unter Beschuss zu nehmen. Vielleicht kommt es zu diesem mentalen Wandel, aber wir wissen nicht, wann es passiert.
Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, dass wir insgesamt ja immer noch sehr vorsichtig sein müssen bei der Beurteilung dessen, was da konkret immer passiert. Wie machen Sie das eigentlich? Also wir, die wir keine Kenner der Region sind und die meisten von uns auch nicht, was militärische Materie angeht, wenn es darum geht, ein deutliches Bild der Lage der Kämpfe zu bekommen, auf welche Signale sollen wir achten, auf welche achten Sie?
Ja, also für mich ist immer das Obergebot mögliche Vielfalt der Quellen. Also russische Seite liefert überhaupt keine Informationen über den aktuellen Zustand in der Ukraine. Also nach dem russischen Verteidigungsministerium gäbe es immer noch keine Opfer, das heißt kein einziges Opfer unter dem russischen Militär. Also diese Aussage können wir natürlich in keinem Fall glauben. Und was die ukrainische Seite angeht, sie liefert viel Information, aber da müssen wir manchmal auch mit Vorsicht genießen, weil in diese manchmal auch chaotischen Zustände des Krieges unmöglich ist, das genau zu verifizieren, also wie groß die Verluste des Gegners sind. Also deshalb, also ich bin ganz viel auf YouTube unterwegs, ja, also uraltes Informationskanal und ich versuche das auch immer abzugleichen. Und wenn die Meldungen aus mehreren Quellen kommen, also entsprechende Bestätigungen oder vielleicht auch von meiner Bekanntschaft vor Ort, dieses oder jenes Ereignis bestätigt wird, dann halte ich das für plausibel. Aber wir haben natürlich momentan sehr mehrschichtige und ambivalente Situationen. Also wir können keine genauen Schlüsse machen, auch über den militärischen Verlauf, aber eins steht fest, Putin hat die Stärke der ukrainischen Armee und auch Kampfmoral der ukrainischen Armee gewaltig unterschätzt. Mhm. Auch amerikanische Experten haben zum Beispiel mehrfach behauptet, nach 3 Tagen wäre dieser Krieg vorbei und Russland könnte alle Großstädte erobern und einfach die ukrainische Armee ausschalten. Aber das passiert nicht. Also Armee kämpft, freiwillige Einheiten kämpfen, auch Bevölkerung zeigt Kampfbereitschaft und die ganze ukrainische Armee hat immer noch zentrales Kommando. Mhm. Und wir müssen im Auge behalten, dass die ukrainische Armee momentan gegen die zweitstärkste Armee der Welt kämpft, nämlich gegen die russische.
Ich höre aber aus Ihren Ausführungen auch heraus, dass Sie natürlich auch bei dem Beschreiben von aktuellen Prozessen immer Politologe und Historiker sind und Sie würden gerne in 20, 30 Jahren die Quellen genauer bewerten, die Sie jetzt nur zum Teil wahrnehmen können. Sprechen wir mal über Menschen in Deutschland mit Wurzeln, die in der Region, also über deutsche Staatsbürger, die aus dem postsowjetischen Raum stammen, aber auch über Menschen mit russischem oder ukrainischem Pass, die hier dauerhaft erleben. Wie verändert dieser Krieg deren Zusammenleben bei uns?
Also ich denke, das wird schwer. Ich habe noch die Ereignisse 2014 lebhaft in Erinnerung. Teil der russischsprachigen Community in Deutschland oder hier in Berlin hat ultimativ die ukrainische Seite unterstützt und sich für die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine stark gemacht. Es gab auch Personen, die eher russische Seite unterstützt haben und vor der sogenannten Wiedervereinigung der Krim mit Russland gesprochen. Das heißt, also der Begriff Annexion abgelehnt. Und das kam natürlich zu ganz starken Streitigkeiten, auch innerhalb der Familien. Also es gab sogar Trennungen. Also die Menschen haben sich getrennt wegen politischer Meinungsverschiedenheiten. Aber wir müssen nicht vergessen und nicht außer Acht lassen, dass die Annexion der Krim damals ohne Blutvergießen passierte. Und jetzt haben wir praktisch, tut mir leid, also ich sage Klartext, Blutbad in Europa. Jetzt ist die ganze Ukraine betroffen und ich denke, also solche Spannungsfelder werden noch einen ganz größeren Ausmaß gewinnen, auch innerhalb der russischsprachigen Community hier in Deutschland. Also es kann natürlich zu zumindest also verbalen, heftigen Auseinandersetzungen kommen. Und das erste Zeichen davon ist natürlich in sozialen Netzwerken, zum Beispiel auf Facebook zu spüren. Also die Menschen sind ganz stark polarisiert und radikalisiert.
Und auch da gilt wieder unsere Formulierung von eben, russisch sprechende Menschen müssen ja nicht unbedingt sich als ethnische Russen begreifen oder als Anhänger oder zugehörig zum russländischen Staat. Deshalb habe ich ja auch diese schöne Formulierung, die Sie selber mal aufgebracht haben, mit dem postsowjetischen Raum verwendet. Sie haben in der Vergangenheit auch an Aktionen teilgenommen, die all diejenigen angesprochen haben, die wir ja so gerne in der deutschen Öffentlichkeit als Russlanddeutsche benennen. Haben wir möglicherweise als Mehrheitsgesellschaft hier in der Bundesrepublik Deutschland diese Vielfalt der Menschen, die auch zeitweilig oder für immer und auch mit deutschem Pass zu uns gekommen sind, die in der Vergangenheit übersehen und uns möglicherweise auch das ein oder andere Vorurteil gemacht, was wir jetzt vielleicht in dieser Auseinandersetzung richtig gut revidieren können?
Ja, das betone ich immer und wieder. Also viele Chancen, viele Möglichkeiten wurden leider verpasst oder nicht in Anspruch genommen. Also Russlanddeutsche ist übrigens ein Dachbegriff. Also Deutsche kommen nicht nur, also Gebürtige oder Menschen, also deutscher Herkunft, kommen nach Deutschland nicht nur aus Russland, sondern aus Kasachstan und nicht zuletzt aus der Ukraine. Zur Sowjetzeit, also vor der Verbannung unter Stalin, gab es im Süden zum Beispiel der Ukraine große deutsche Kolonien. Und diese Menschen, ob aus Russland, aus der Ukraine oder aus anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion, also Menschen deutscher Herkunft, sind eigentlich angeborene Brückenbauer. Die haben ein immenses Potenzial, auch was friedensstiftende Maßnahmen anbelangt. Die sind in beiden Kulturen zu Hause. Sie verfügen manchmal über doppelte Identität. Und gerade diese Funktion, diese angeborenen Fähigkeiten von Russlanddeutschen, Ukrainerdeutschen oder Kasachendeutschen muss man unbedingt im Blick behalten. Auch bei der Planung von künftigen Maßnahmen, die auf uns hierzulande unvermeidlich zukommen. Also in der Ukraine haben wir momentan eine humanitäre Katastrophe. Wir haben Flüchtlinge. Und viele davon werden nach Deutschland kommen und die müssen nicht nur Abhut bekommen, die ganze Versorgung, sondern mit diesen Menschen muss man richtig kommunizieren, man muss wissen, wie die ticken. Und gerade Russland- oder Ukraine-Deutsche sind in meinen Augen die besten Vermittler hier, die wenigstens in der Anfangsphase ukrainische Flüchtlinge betreuen können.
Und die hier möglicherweise noch diese Brücken bauen können, die im Moment in der Region abgebrochen sind. Von Hegel stammt das schöne Wort, die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug. Wir schauen immer zurück, auch als Wissenschaftler, um zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Ich werde deshalb der Versuchung widerstehen, Dmitri Stradievski, von Ihnen eine Perspektive für die nächsten 4 Wochen, für das nächste Jahr einzufordern. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr für diese Analysen. Dmitri Stradievski, Berliner Politologe und Historiker mit Wurzeln übrigens in Odessa, Vorsitzender des Osteuropa-Zentrums Berlin. Ihnen allen, die Sie dieses Gespräch gehört haben, danke ich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wenn wir das ein oder andere vielleicht jetzt formuliert haben, was eine kürzere Halbwertszeit hat, sehen Sie es uns nach. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.